Pressing, der DNN Fußball Talk.
Folge 10.
Ja, herzlich willkommen, Florian Weichert, bei uns im Podcaststudio der DNN. Schön, dass du da bist. Erst wollen wir dich natürlich allen noch mal ein bisschen vorstellen. Viele wissen natürlich, dass du als ehemaliger Profifußballer dich im Geschäft auskennst. Wir reden ja hier über Fußball. Mhm. Aber vielleicht sind dem einen oder anderen die Details nicht mehr so geläufig.
Ist ja auch schon ein paar Tage her.
Geboren 28. Januar 1968, du bist jetzt 56. Hast angefangen bei der Hansa-Jugend, dann bei Hansa auch gespielt, U17, U19 auch in der ersten Mannschaft. Schon mal kurzen Ausflug zurück zu Schifffahrthafen Rostock.
Richtig.
Ja, diese Mannschaft gab es mal.
Richtig.
Ein ganz toller Name. Dann zurück zu Hansa. Ein fantastisches Jahr gespielt. Letzter Meister im Osten, Pokalsieger, FDGB-Pokal. Ein Traumjahr, da wirst du uns sicherlich noch was dazu erzählen. Dann ging es zum HSV ab 1992. Mhm. 93 kurz zum VfB Leipzig, dann warst du auch ein Jahr in Dresden bei Dynamo. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen.
Natürlich. Das letzte Bundesliga-Jahr.
Mhm. Dann ging es nochmal nach Leipzig. Dann musstest du deine Karriere beenden in den 90ern. Und jetzt bist du aber trotzdem dem Sport immer noch verbunden als Fernsehjournalist, auch Videojournalist. Machst auch selber Podcast. Das werden auch viele wissen. Viel beim MDR aktiv. Kennst dich auch mit Dynamo aus hier. Noch viel in Dresden, immer mal vor Ort. Und insofern warst du für uns auch ein geeigneter Gesprächspartner. Wir wollen ja hier über die Saison sprechen, über die Saison von Dynamo. Wir werden auch mal einen Ausflug machen nach Hamburg, mal kurz nach Rostock. Da gibt's ja Parallelen. Aber Florian, vielleicht erstmal dazu. Du bist aus Oberwiesenthal zu uns gekommen. Wie zieht's denn eigentlich ein Fischkopf von der Ostsee auf den höchsten Berg im Osten hier?
Ja, auf den Fichtelberg. Ja, wie zieht's einen dahin? Am Ende sind es familiäre Gründe gewesen. Hab mich da neu verliebt, wenn man das so sagen konnte oder kann. Ja, bin dann zu meiner jetzigen Frau gezogen. Und ich habe immer so die Geschichte für alle, die mit dem Sport und mit dem FC Hansa Rostock was am Hut haben, denen erzähle ich gerne, dass ich quasi die Opfergabe des FC Hansa für Lauter bin. Lauter ist ein Ort, der neben Aue liegt, auch nicht weit weg von Oberwiesenthal. Und dort ist es ja so gewesen, dass vor 70 Jahren die Mannschaft, die dann später erst Empor Rostock, dann Hansa Rostock wurde, ja, aus 11 Auer lauteren Spielern entstand. Es gibt noch einen Zeitzeugen mit Dieter Schneider, einer Hansa-Legende, der damals 3 Jahre alt war und heute 73, der diesem Jubiläum auch sehr entgegenfiebert, denn es sollen kleine Feierlichkeiten im Oktober geben, denn da ist das passiert. Quasi über Nacht ist eine komplette Fußballmannschaft, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, quasi hochdelegiert oder abgeworben worden, weil es in Rostock einfach keine Fußballmannschaft gab. Und es gab das Ostseestadion, es gab aber keine Mannschaft, die drin spielte. Und so kam es dann dazu, dass die 11 Auer, lauterer Spieler dann aus der Nähe von Aue in Rostock heimisch wurden. Viele von den damaligen Spielern waren dann mal später Trainer, auch von mir. Und ich habe mich immer gewundert, wo dieser Dialekt herkam, den sie dann immer so sprachen. Ne? Und bis man dann so ein bisschen älter wird und dann so die Geschichte dann versteht, die dahinter steht. Und diese 11 Spieler wurden dann aufgefüllt mit den Besten aus Wismar und so weiter und so fort. Und ja, das ist eine schöne Geschichte und da erzähle ich immer so ein bisschen die Legende, dass ich jetzt nach 70 Jahren muss auch mal einer wieder runter.
Du bist vom Erzgebirgskamm runtergekommen, gebräunt. Kannst du denn dem Wonnemonat Mai auch außerdem besser noch was abgewinnen? Weil wenn man auf das Geschehen bei deinen Ex-Clubs schaut, da hat man ja nun nicht nur Freude.
Nee, Dynamo verpasst den sicher geglaubten Aufstieg in die zweite Liga. Hansa Rostock quält sich in derselbigen immer noch rum. Und beide Vereine waren ja wenn ich an meine aktive Zeit denke, ja quasi das Aushängeschild des Fußballs im Osten, beide quasi transferiert in die Bundesliga durch die Qualifikation der Meisterschaft. Wir sind mit Hansa Erster geworden, Dynamo Zweiter. Damit gab es die Startberechtigung in der Bundesliga. Dynamo konnte diese Chance dann ein bisschen länger auskosten. 5 Jahre, glaube ich, waren es. Fünf Saisons. Und wir sind mit Hansa leider abgestiegen. Das hat so eine kleine...
4 Spielzeiten.
4 waren es, okay. In der letzten war ich selber dabei und das ist so ein, da tut einem so ein bisschen das Herz weh, wenn man dann so an die alten Vereine denkt wir alle reden ja auch über den HSV und ich freue mich, dass Baumi, mein alter Kumpel, da auch jetzt ein bisschen frischen Wind reinbringt, aber ihm gelingt es halt auch nicht, den HSV in die erste Liga zu bringen, also zumindest jetzt kurzfristig nicht. Ich glaube schon, dass er das auf lange Sicht schaffen wird und ja, insofern bin ich mit meinen Ex-Vereinen nicht ganz so glücklich.
Erzähl uns noch was zu Baumi, wenn du sagst, es ist mein guter alter Kumpel.
Ja, guter alter Kumpel ist jetzt übertrieben. Nee, wir haben mit Rostock, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ne? Er war zu der Zeit, wo ich quasi bei Hansa gespielt habe, noch ein recht junger Spieler. Bei Dynamo Schwerin war er noch ein bisschen jünger. Noch gar nicht bereit für den Profifußball und ist dann erstmal den ganz normalen Weg gegangen in der damals, glaube ich, dritten Liga in Schleswig-Holstein und hat da eine Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben in der Beziehung nicht miteinander zu tun gehabt. Meine Altersklasse war eher so Andreas Reinke, Matthias Stammann. Das ist noch ein paar Jahre Unterschied zu Baumi.
Seine ehemaligen Mitspieler beim PSV.
Genau. Das war die Parallele, weswegen ich auf die beiden kam. Denn soweit ich das in Erinnerung habe, war Baumi auch bei dem legendären letzten Pokalsieg von Dynamo Dresden, FDGB-Pokal in der ehemaligen DDR, auch dabei. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, ist er eingewechselt worden oder hat gespielt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber aus dieser Mannschaft stammten dann eben die beiden Spieler Matthias Stammann, später Leverkusen, Dynamo Dresden und Andreas Reinke, der feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum mit der Meisterschaft von Werder Bremen und mit dem habe ich beim HSV zusammengespielt, deswegen kam ich jetzt auf die beiden.
Nun hat der HSV wieder nicht geschafft.
Unerklärlichen Gründen.
Tim Walter musste gehen, ja. Steffen Baumgart soll es jetzt richten. Was glaubst du, warum klappt das bei diesem ehemals so gefeierten Bundesliga-Diener, warum klappt das nicht?
Ja, die haben sich jetzt so ein bisschen auch, wie soll ich das sagen, so eine Strähne herbeigeredet, so eine Pechsträhne. Wir steigen vielleicht niemals auf. Damals mit der Uhr, für alle, die das nicht wissen, es gab mal so eine Bundesliga-Uhr, weil der HSV, ich glaube, der letzte verbliebene Verein aus der damals gegründeten Bundesliga im Westen Deutschlands war. Und da hat man immer so eine Uhr gehabt und hat die Zeit gefeiert, in der man in der Bundesliga war. Und dann plötzlich ist die Uhr ausgegangen, weil man abgestiegen ist. Und irgendwie ist das wie so ein Fluch, dass die Uhr jetzt nicht wieder anspringen will, dass man die Neuzeit beim HSV in irgendeiner Weise beginnen kann. Ich habe jetzt viele Versuche. Ich habe aufgehört zu zählen, das wievielte Jahr. Das ist jetzt in der zweiten Liga. Müsste schon das 5. oder vielleicht sogar das 6. sein. Aber ich hege, wie gesagt, große Hoffnung dabei, dass Baumi es schafft, dass er jetzt vielleicht in der Sommerpause die Gelegenheit bekommt, dort mit vielleicht frischem Personal das zu schaffen, was der Lokalrivale St. Pauli leider geschafft hat, im Sinne eines HSV-Fans. Natürlich für St. Pauli fantastisch, auch fantastisches Stadion, was da gewachsen ist. Ich kenne noch das alte Millern-Tor. Ich will nicht erzählen, wie es da in der Kabine aussah oder
das ist
Paris. Ja, das ist unvorstellbar für junge Fußballer heute. Aber so war das damals. Das hatte auch so seinen Charme.
Wie groß schätzt du denn die Gefahr ein, dass Dynamo Dresden, dein anderer Ex-Verein, ja auch solche Ehrenrunden drehen muss, wie sie der HSV in der zweiten Bundesliga leider schon seit einiger Zeit drehen muss.
Ja, Dynamo Dresden, und das war ja vor der Saison klar. Ich habe mich gefreut vor dieser Saison, dass es endlich mal einen Verein gibt, der zu seinen Zielen steht. Wir kennen das alle als Journalisten. Wir fragen nach, was ist das Saisonziel? Einstelliger Tabellenplatz. So, ne, es ist ja alles Käse, weil intern wissen die Leute auch, die unterschreiben ja Verträge, pass auf, im Aufstiegsfalle kriegst du das und das und so weiter und so fort. Es ist alles erfolgsabhängig. Aber nach außen will man sich diesen Druck nicht geben, immer wieder performen zu müssen, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass es endlich mal einen Verein gibt, der gesagt hat, klare Marschroute, wir wollen aufsteigen. Natürlich werden sie dran gemessen, das ist dann die Kehrseite der Medaille, aber ich denke trotzdem, der richtige Weg, ehrlich gegenüber den Fans, gegenüber uns Journalisten und dann am Ende auch gegenüber sich selbst. Sie brauchen keinem was vormachen. Darüber habe ich mich gefreut, auch über den fantastischen Saisonstart. Am Ende, ja, auch bei mir Enttäuschung. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal wieder herschenken. Aber wie das dann manchmal so ist, ich kann da vielleicht einen Vergleich, der vielleicht von den Jahren hinkt, aber im Grunde genommen die gleiche Dynamik hat in so einem Saisonverlauf. 92 sind wir in die Bundesliga rein. Erstes Spiel Nürnberg, 4-1 Sieg. Wir fahren zu Bayern München.
Halt, ganz kurz.
Da wolltest du noch drauf zu sprechen kommen.
Die ersten beiden Tore in der Bundesliga so. Von Hansa Rostock von Florian Weichert. 1 und 2-0.
Ja, das sind, die kann man nicht mehr rausradieren. Das sind schöne, schöne Geschichten. Die, ich habe auch das letzte in der, für die Oberliga geschossen, noch für Hansa Rostock. Das war auch noch für mich persönlich auch noch eine schöne Sache, die man als Spieler in dem Moment gar nicht begreift, aber dann später oder zumindest dann bei Wikipedia irgendwann mal nachlesen kann und denkt, ah ja, stimmt. So, und jetzt will ich die Parallele zu Dynamo Dresden und Hansa Rostock von 1991, 92 mal versuchen. Also, wir starten sensationell in die Bundesliga mit 3 Siegen. Ich habe es erwähnt, 4-1 Nürnberg, Heimsieg, Auswärtsspiel Bayern München, 2-1 Sieg. Dann Heimspiel Borussia Dortmund.
3-0.
5-0.
5-0? Gut. Es war ein hohes Ding.
Es waren 6 Punkte damals noch, war die 2-Punkte-Regel. Wir waren Tabellenführer. Ging dann so, weiß ich gar nicht, 4-5 Spieltage. Union Berlin hat uns jetzt im Ranking abgelöst, was die Bundesliga, also die Siege in der Bundesliga irgendwie anbetrifft. Die waren, glaube ich, 5-mal auf Platz 1 oder so. Wir nur 3-mal oder so. Na, jedenfalls ein sensationeller Start. Die Euphorie aus der Vorsaison, wo wir Meister und Pokalsieger geworden sind, haben wir mitgenommen und spielen dann gegen Barcelona im Europapokal. Der Landesmeister hat sich ja nur der Landesmeister damals qualifiziert. Das waren wir neben Kaiserslautern.
Du warst Bier trinken mit Ronald Koeman.
Das stimmt. Die Geschichte stimmt. Ja, die Geschichte die stimmt. Das war nach dem Spiel in Rostock, wo wir ausgeschieden sind.
Die Frage ist, wie viel Bier?
Es war nur ein oder zwei. Er wollte unbedingt deutsches Bier trinken und der kam in den VIP-Raum nicht rein und stand und wartete auf dem Bus von Barcelona. Ich kam da hoch und er sah mich und wir kannten uns ja jetzt aus dem Spiel und er hat gesagt, oh, kannst du mir nicht ein Bier bringen? Und dann haben wir da beide, bin ich rein, hab Bier geholt, bin wieder raus wie so ein Kellner und dann haben wir da beide nochmal Bier aus einer Tulpe getrunken, also jetzt nicht aus der Flasche und das ist so ein...
Aus einer Tulpe. Ein Holländer muss das sein.
Ja, na klar. Also in dem Fall, das Wortspiel ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber das waren einmalige Erlebnisse. Kann erwähnen, dass der junge Pep Guardiola seinen ersten beiden Spiele machte im Europapokal gegen Hansa Rostock. Bin leider nie dazu gekommen, ihn mal zu fragen, wie seine Eindrücke von damals waren, aber konnte er sich wahrscheinlich gar nicht dran erinnern mehr. Für uns war es das Größte, für Barcelona war es was Normales. So, die sind da irgendwie in den tiefen Osten gefahren. Man hat versucht, denen alles zu ermöglichen. Sie waren in Gran Müritz im besten Hotel von der FDGB, damals von Harry Tisch und so weiter und so fort. Und direkt am Strand, das gibt's heute noch. Ich habe es für eine Doku, wenn der eine oder andere mal da scharf drauf ist, mal das nachzuempfinden oder Eindrücke zu gewinnen. Es gibt eine Doku, die ich für den NDR gemacht habe, über dieses für mich Jahrhundertspiel, das der FC Hansa gegen Barcelona gemacht hat und wahrscheinlich auch nie wieder machen wird. Das ist vielleicht ein Freundschaftsspiel, aber ein richtig offizielles Spiel im Cup der Landesmeister, was damals ja noch nicht so ein verwaschener Wettbewerb war wie heute, die Champions League. Also, man muss sich vorstellen, wir waren so richtig, wie das dann auch in Dresden schnell passiert. Wir hatten irgendwie alle angezündet da im Norden und viele Fans gewonnen. Und wenn ich heute mit Hansa-Fans mit spreche, dann ist es oft aus dieser Zeit, dass die als kleine Kinder mitgenommen wurden von ihren Vätern und konnten sich daran erinnern, dass plötzlich das Stadion voll war. Ich erinnere nur daran, dass es gar nicht üblich war.
Bei Barcelona war es nicht voll, ne?
Bei Barcelona war es nicht voll.
8.500 Leute, die werden schon viele ärgern, dass sie dieses Spiel nicht gesehen haben.
Das ist richtig, weil wir es sogar gewonnen haben mit 1-0. Wir haben leider nur im Hinspiel 3-0 verloren. Mit einem Eigentor auch noch. Bei den 2-0 wäre noch was gegangen. Wir hatten auch nach dem 1-0, hätte man uns einen Elfmeter geben müssen, aber so war es dann. Wir sind dann ausgeschieden, da hat da keiner großartig darum getrauert, weil das kein gelebtes Gefühl war für Hansa Rostock, im Europapokal weit zu kommen. Das ist in Dresden eine andere Geschichte gewesen.
Aber die Liga, die halten wir locker hier in die Bundesliga. Das habt ihr wahrscheinlich damals gedacht.
Das war so klar nach dem ersten Saisondrittel, Saisonviertel. Wir bewegen uns immer im einstelligen Tabellenbereich. Wir halten die Klasse. Wir hatten auch die Klasse. Wir hatten mit František Straka einen tschechischen Nationalspieler als Libero. Wir hatten mit Daniel Hoffmann einen überragenden Torhüter. Wir hatten Henry Fuchs war schon in Köln. Wir hatten mit Sedlacek vorne auch noch einen starken Stürmer. Wir hatten Juri Schlünz als unsere tragende Säule. Mit Michael Spieß einen torgefährlichen Mittelfeldspieler. Also die Mannschaft, das haben wir relativ schnell begriffen, wird und darf von seiner Klasse her nicht absteigen. Und da haben uns dann geirrt. Und so ähnlich war ja der Saisonverlauf vielleicht von Dynamo Dresden auch. Alles war lief wie geschmiert. Alle haben gesagt, okay, toll. Sie haben gesagt, wir wollen aufsteigen und sie sind oben. Sie sind oben, sie machen ihr Ding, sie gewinnen die Spiele. Keine Zweifel gibt es daran, dass die Saison nicht erfolgreich verläuft. Ähnlich so wie bei uns. Und dann kam bei uns und in Rostock damals so ein bisschen auch das Problem auf, heute kann man vielleicht wirklich drüber reden, dass so ein bisschen Neid auch in der Mannschaft entstanden ist, ne, so der eine steht mehr im Mittelpunkt und der andere weniger. Dann hatten wir das Problem zwischen unserem Trainer Uwe Reinders, das war jetzt ein Wessi-Trainer, wie man damals auch immer gerne gesagt hat, und unserem Ossi-Präsidenten Gerd Kische, der Nationalspieler war, und die beide haben sich immer gebettelt. Der eine hatte 74 Länderspiele für die DDR, der andere hatte nur 5 oder 3 für die bundesdeutsche Nationalmannschaft gemacht. Und aus diesem Streit ist nichts Gutes hervorgegangen und Rainer stand fast ab Herbst jede Woche zur Disposition. Und ich erinnere mich an da lief schon die Rückrunde. Die ersten beiden Spiele der Rückrunde sind noch im alten Jahr absolviert worden. Und da spielten wir gegen Bayern München. Und da war schon klar, dass Erich Rutemöller uns übernimmt, weil der Präsident damit gerechnet hat, dass wir gegen Bayern verlieren zu Hause. Und wir hatten da auch keinen so guten Lauf. Aber wir haben 2-1 gewonnen, also ist Rutemöller wieder umgedreht. Und kam dann später, der Wechsel ist dann irgendwann mal vollzogen worden. Diese Störfaktoren, die es bei uns gegeben hat, die muss es in irgendeiner Weise auch bei Dynamo Dresden gegeben haben, weil sonst lässt sich eine Mannschaft so nicht aus dem Konzept bringen. Wenn es die nicht gab und wenn da Friede, Freude, Eierkuchen war, dann muss es in irgendeiner Weise auch an Dingen gelegen haben, die was mit spielerischer Fitness zu tun haben, die dann dazu führen, dass du weniger konzentriert auf den Platz gehst und dann plötzlich in so einen Strudel reinkommst, wie wir das auch gehabt haben. Du kannst die Dinge dann nicht mehr auffangen. Und das ist fast eine Gesetzmäßigkeit in so einer Mannschaftssportart. Wenn da Disharmonien entstehen oder dann auch zutage treten, dass es dann im Grunde genommen schwierig wird, das aufzufangen. Das haben meistens dann immer nur Teams geschafft, die lange zusammen waren, die sich ja mehr oder weniger dann aus der Erfahrung ihrer Jahre, die sie zusammengespielt haben, gesagt haben, komm, dann gehen wir wieder unseren Basics zurück. Heute sind es ja mehr oder weniger 25 Spieler, die, kein Vorwurf, alle ja auch ein bisschen an sich denken müssen. Ne? Das haben sie Leute früher gemacht, aber heute auch. Aber so bilden sich auch kaum Hierarchien aus, die das dann in irgendeiner Weise auffangen können.
Du hast ja in deinen Vereinen auch solche Zeiten erlebt, auch spielerische Fitness. Es wurde damals auch viel diskutiert unter Horst Rubisch,
ja,
sei oben in Schleswig-Holstein
wenig gemacht worden.
Mhm. Er ist sehr viel zum Angeln gewesen. Hast du eigentlich sein Standardwerk mal gelesen als Norddeutscher?
Nein,
Dorsch Angeln,
auch wenn ich einen Angelschein besitze. Aber nee, Dorschangeln auch so. Nee. Ich habe ihn neulich mal getroffen, neulich schon vielleicht ein Jahr her, bei einem Nachwuchsspiel in Hamburg. Der ist immer noch sehr, sehr aktiv unterwegs. Ich glaube, dass die Rolle, die er dann in seinem späteren beruflichen Alter nach Dynamo Dresden eingenommen hat, so mit DFB-Nationalmannschaften zu arbeiten, dass ihm die besser gelegen hat und jetzt auch immer noch liegt, ne? Weil bei uns in Dresden ist damals, ja, ich weiß es nicht.
Er hatte bestimmt keinen einfachen Präsidenten.
Das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall mit Rolf-Jürgen Otto. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass er viel aus dem Bauch heraus macht und die besagten morgendlichen Läufe, die hat er ja auch selbst bestritten. Also er ist vorne weggelaufen, der Rest hinterher. Und wenn man weiß, wie groß und wie kräftig er schon damals war, und er war auch kein Freund eines Laufspiels. Also da war ist sicherlich
Kopfballungeheuer.
Ja, er stand im Strafraum, er stand richtig, hat viele Tore gemacht. Das ist ein richtig, richtig Weltklasse Torjäger gewesen. Ich erinnere nur an die Europameisterschaft in Brüssel, glaube ich, wo die Deutschen 2-1 gewinnen durch zwei Rubisch-Kopfballtore. Das sind so seine Stärken gewesen. Und ja, das Traineramt damals in Dresden, das lief, glaube ich, von Anfang an nicht gut.
Für mich nochmal ganz kurz zur Erinnerung, du hast einen Angelschein in Oberwiesenthal?
Ja, es gibt noch keinen See, den muss ich mir noch, also es gibt ja noch Bachforellen und sowas.
Wahnsinn.
ja, ich habe auch noch, die Angel hängt in der Garage, aber mal gucken, wann ich dazu komme. Im Moment habe ich auch so noch gut und viel zu tun.
Hast du Horst Rubisch mal wieder getroffen?
Ja, wir haben, also wie gesagt, vor 2-3 Jahren mal bei einem Nachwuchsspiel in Hamburg, weil ich dort die Recherche für eine Doku gemacht habe, die beim MDR lief, ein Fünfteiler, Bolzplatz oder Bundesliga hieß die Serie, wo es darum ging, den schweren Schritt in den Profifußball als junger Spieler und der junge Spielerin, da waren zwei Spielerinnen aus Jena dabei, die quasi aus dem Nachwuchs in die erste Frauenmannschaft kommen wollten und drei Spieler von RB Leipzig, die ich da begleitet habe. Und RB Leipzig spielt in Hamburg und meine Schwester und meine Eltern, die wohnen noch da und da habe ich das mal mit verbunden und mal einen Abstecher gemacht. Da habe ich Horst Rubisch wieder getroffen nach langer Zeit mal wieder. Ja.
Nun haben wir schon drüber geredet, vielleicht haben die Körner nicht gereicht, auch bei Dynamo jetzt in der Rückschau. Vielleicht noch ein anderes Thema, du warst früher selber Stürmer.
Ja.
Warum hat Dynamo mit dem Personal so wenig Tore geschossen.
Ja.
Ist das eine falsche Spielanlage gewesen?
Nee, glaube ich nicht. Also Kutschke hat ja oft noch was gerettet, was manchmal auch gar nicht mehr zu retten war. Aber so hat es vielleicht am Anfang auch so, muss man im Nachgang jetzt vielleicht so sehen, so ein bisschen auch über die Probleme hinweggetäuscht, die es da tatsächlich gab. Und wenn Kutschke dann plötzlich nicht getroffen hat, dann zeigte sich Scheffler war für die Liga nicht mehr der Torjäger. Ich mag seine Spielweise, ich habe die immer gerne, weil er effizient war und so. Aber er kam jetzt nach Dresden, ist ja auch, ich sag mal so, in einem Alter, wo es hier und da schon mal zwickt, war nicht mehr der Manu Scheffler, den ich mir so. Dann haben wir den Kollegen Meissner, mit dem Vorname jetzt
Robin.
Ja, den hätte ich mir mal immer mal mehr gewünscht, weil ich glaube, dass er eine Qualität besitzt, die darauf fußt, dass man ihm Vertrauen gibt, dass man ihm die Möglichkeit gibt, auch mal ein, zwei Spiele ohne Tor zu erleben oder auch zu spielen.
Ein introvertierter Typ, ja. Der es beim HSV eben schwer gehabt hat, aber unter Olaf Janssen in Köln ist er aufgeblüht und genau. Hat er gespielt und hat zweistellig getroffen.
Genau. Ja. Und da frage ich mich, warum gab es da nicht mal die Möglichkeit oder die Chance, so einen Spieler irgendwie mal über einen längeren Zeitraum auch mal zu probieren. Was man so hört, hat dann auch Markus Anfang irgendwie so eine mehr oder weniger Stammelf oder erste Elf oder Startelf für sich entdeckt, die ihm quasi die Kohlen aus dem Feuer holt und ich bin viel zu wenig dabei, als dass ich das beurteilen kann. Wenn es denn so gewesen sein sollte, dann ist es immer schwierig. Du hast als Trainer heutzutage kaum noch Trainingsarbeit zu leisten. Du musst eigentlich im Grunde genommen wie so ein Übervater versuchen, alle bei Laune zu halten, alle mal in irgendeiner Weise mal wieder mitzunehmen in dieses große Boot, was da Richtung zweite Liga segeln soll. Ne? Und wenn du das nicht schaffst, wirst du schnell Unruhe hervorrufen. Dann wird es dann ja und wie gesagt, ich bin zu weit weg, als dass ich das so beurteilen kann. Gab sicherlich auch noch die Situation, dass es aus meiner Sicht, da brauchte man ja nur Transfermarkt mal aufschlagen oder aufmachen und sich mal die Vertragslaufzeiten angucken. Da waren, glaube ich, die Hälfte, über der Hälfte der Mannschaft hatte nur bis zum Saisonende Vertrag. Und da ist dann auch klar, dass wenn ich jetzt nicht spiele und mein Vertrag läuft aus, ich werde von Tag zu Tag unzufriedener, weil ich muss mich zeigen, ich muss mich beweisen, ich muss ich will einen Fokus und jetzt habe ich da so einen Trainer, der stellt mich nicht auf, was mache ich denn jetzt? So, ne? Und das sind alles so Probleme, die schaffen Unruhe, weil der eine steckt den anderen an, oh, ja, dir geht's doch genauso, ne? Und dann sind wir schon zwei und dann geht das Thema los. So. Da eine klare, das geht Richtung Becker, dann da eine klare Linie zu fahren, das hat sich, ich will jetzt nicht den Klugscheißer raushängen lassen, aber das hat sich eigentlich immer bewährt, dass man dort für Ruhe und Klarheit sorgen kann, dass man sagt, pass auf, wenn wir aufsteigen, ihr seid alle dabei, alle, ausnahmslos, auch der dritte Torhüter kriegt einen Vertrag über ein Jahr, wir verlängern die. Und ich glaube, Dynamo hat die finanziellen Mittel. Und dann nimmst du alle mit. Was du dann am Ende der Saison für die neue zweite Liga machst, das kannst du dann ja immer noch sehen. Da musst du dem einen mal ein bisschen Geld in die Hand geben, dass er vielleicht dann woanders hingeht. Aber ich glaube, für diesen Aufstieg und auch für das neue Fernsehgeld, was du dann, bin jetzt auch kein Manager, es hört sich so vielleicht so einfach an oder so, aber glaube, so zwischenmenschlich muss es passen. Damit es dann so nach oben geht.
Nun haben ja fast alle gesagt, die Mannschaft muss aufsteigen, die Qualität hat sie. Jetzt haben wir die ganze Rückrunde fast verloren mit derselben Mannschaft, die vorher fast alles gewonnen hat. Haben wir trotzdem noch die beste Mannschaft gehabt und die hat es nie aufs Feld bekommen? Oder war die Mannschaft am Ende gnadenlos überschätzt?
Also wenn ich mir wenn ich mir das Team so angucke und auch sehe, was sie so geleistet haben in der Hinrunde, würde ich sogar sagen, dass da auch schon noch welche unterperformt haben. Wenn ich an Zimmerschied denke, Kutschke hat sicherlich alles rausgeholt.
Viele Verletzte am Anfang sogar.
Ja, also nee, das lasse ich mir auch nicht einreden. Das Dynamo war gut genug, um in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und das waren sie auch in der Rückserie, sind die gleichen Spieler. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein.
Ist es am Ende eine Mannschaft, die gekauft wurde für den Durchmarsch, der man nie gesagt hat, dass sie zwischendurch eventuell ganz schön knabbern muss, weil sie genau das nicht konnte. Kämpfen und wenn es spielerisch nicht läuft, Dreck fressen und trotzdem Punkte holen.
Naja, das ist dann immer so eine Frage, die geht so in Richtung Charakter. Keinem der Spieler spreche ich ab, nicht aufsteigen zu wollen. Aber wenn du plötzlich merkst, es läuft nicht, machst du es meistens an der Spielfitness fest. Viele, viele Dinge sind einfach, kommen über die Kondition. Wenn du Sauerstoff hast, kannst du auch in der 90. Minute noch gut nachdenken. Dann triffst du auch gute Entscheidungen. Wie gesagt, ich will da keinen irgendwo verdächtigen, aber das ist doch signifikant gewesen, dass die Mannschaft abgebaut hat, dass sie keine Lösung gefunden hat, nervös geworden ist, beim Rückstand dann angefangen hat zu flattern. Und das sind so, wenn man das so ein bisschen beobachtet, immer Zeichen dafür, dass es nicht so von der Mentalität, also von der Grundmentalität, damit meine ich jetzt Kondition, die Grundlage ist für eine Bereitschaft, die ich zeige. Wir können jetzt beide auch sagen, wir wollen aufsteigen und so, aber wir sind untrainiert, wir werden es nicht schaffen. Wir haben die Grundlage nicht.
Ich sehe für uns zwei auch gar keine Chance. Wir haben zusammen gespielt übrigens, wisst ihr das? Ja, wir haben zusammen gespielt. Und da habe ich eins gelernt vom Flo. Wenn ich laufe, dann nur, weil ich weiß, dass ich den Ball bekomme. Ne? Manche laufen ja viel und wissen gar nicht, warum hinterher. Und er ist immer bloß losgerannt und da wussten wir, der kriegt den Ball. Ne? Sonst wäre er nie gestartet. Ja. Das ist eine schöne, weise Erkenntnis. Aber ansonsten haben wir an Titeln jetzt nie so viel vorzuweisen.
Ne? Na, wir sind Stadtmeister geworden. Immerhin. Also im ersten Jahr. Ne? Im ersten Jahr Stadtmeister, Aufstieg gefeiert. Und das war eine schöne Gelegenheit. FC Semperoper ist auch ein Name, den man durchaus noch mal wieder nennen darf.
Die einzige Mannschaft mit Radeberger als Brustsponsor, die es jemals gab.
Ja, und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war, ich bin ja auch auf die Initiative von Mario Thiel zu dieser Mannschaft gestoßen, als er mich mal in Weißig oben fragte, sag mal, hast du nicht noch Lust nach deiner Karriere? Ich habe ja aufgehört wegen dem Kreuzbandriss, den ich dann schon zum dritten Mal hatte, weiter zu kicken und habe gedacht, nur für die Liga wird's reichen, aber ich musste ganz schön wackeln noch.
Die Geschichte ist ja noch besser. Es gab mal diese Idee, in Dresden so ein Verein für allgemeinen Fußball zu gründen mit Lippmann und damals noch Ministerin,
Dresdner Fußballförderverein.
Genau.
Und Präsidentin Friederike de Haas.
Genau, Friederike de Haas. Und Flo war als Reporter dort für ein MDR mit Guido, ne? Guido Niedfeld.
Ja.
Und ich bin großer Freund von allgemeinen Sinnlosigkeiten. Und ich bin irgendwann aufgestanden zu einem Redebeitrag und den habe ich damit begonnen, dass ich gesagt habe, wie es aussieht, bin ich hier der einzige Fußball-Europameister im Raum. der Theatermannschaften, aber das habe ich mal weggelassen, ich habe nur Europameister gesagt. Und da wurde beim Flo das Ohr groß und die Augen noch größer und der Rest hat gestaunt und dann auch entsprechend gelacht, als ich es aufgelöst habe. Da sind wir kurz ins Gespräch gekommen. Dann haben wir uns wieder getroffen und dann hat sich das entwickelt. Aber Flo dachte bestimmt, wer ist das? Der ist Europameister. Ich weiß das nie. Ja. Und da hatte ich ihn.
Ja, der FC Semperoper ist in dem Jahr vorher Europameister geworden, der Theatermannschaften in einem sensationellen Endspiel gegen
La Venice, Venedig.
Ah, na, und so sind wir zueinander gekommen und haben wirklich auch schöne Jahre noch im Altherrenfußball erlebt. Aber es waren teilweise, wenn ich daran denke, auch harte Kämpfe auf Hartplätzen dieser Welt, morgens um 8.30 Uhr dieser Welt, ich sage mal so, in Dresden.
In unserer kleinen Welt.
In unserer kleinen Fußballwelt. Aber es hat Spaß gemacht, da nochmal so den Amateursport einfach nochmal so zu erleben.
Kannst du noch kicken?
Nein, es geht nichts mehr. Leider bei mir, außer Fahrradfahren und ein bisschen schnell gehen, also spazieren gehen, geht nicht mehr viel. Die Knie machen einfach nicht mehr. Ich bin Sportinvalide und habe dann im Nachgang, ich würde so gerne spielen, mein Freund René Sommerfeld, der in Oberwiesenthal ja die Ski-Langlauf-Jugend betreut, spitzt mich oder spornt mich immer wieder an, doch nochmal darüber nachzudenken, ob ich nicht mal so ein Erwärmungsspielchen mitmachen würde. Und neulich war ich tatsächlich dabei, aber ich hab wirklich gebissen und bin am Rand stehen geblieben. Es tut weh. Aber wenn ich dann sehe, dass die Tore haben ohne Netze, das ist dann für mich ein Grund, nicht mitzuspielen.
Aber wenn du noch den Fichtelberg hoch und runter radeln kannst, ist das auch was.
Nee, nur noch mit dem E-Bike. Nur noch mit dem E-Bike. Aber es reicht manchmal nicht. Nee, Fichtelberg ist wirklich, der ist wirklich hoch. Es reicht manchmal nur für die Runde zu Jens Weißflug und wieder zurück.
Mit dem Lift hoch und mit dem E-Bike wieder runter.
Nee, dafür haben die dort Monsterroller, um mal Werbung zu machen für den Fichtelberg. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber die sollen toll sein. Also einfach mal hoch mit der Deutschlands ältesten Seilbahn auf dem Fichtelberg und von dort mit dem Monsterroller runter. Das soll ein Erlebnis sein, aber habe ich noch nicht gemacht, muss ich machen.
Ich muss noch zwei Fragen einwerfen, damit wieder fachlich weitergeht. Erstens, gibt es Schifffahrthafen Rostock noch?
Ich habe neulich mal nachgeguckt. Ich glaube, den Verein gibt es nicht mehr. Und auf dem Platz, das hat mir auch neulich jemand erzählt, der in Rostock eine neue Wohnung bezogen hat, der hat zu mir gesagt, da, wo früher Schifffahrthafen gespielt habe, da wohne ich jetzt. Da haben sie dann, glaube ich, jetzt Wohnhäuser.
Da war nämlich, glaube ich, mein Cousin im Tor als Jugendlicher. Da war dann auch am Schluss bei Hansa, zwischendurch bei Greifswald und bei Vorarzt Stralsund.
Jetzt also, musst du den Namen noch sagen.
Jörg Böhme.
Oh ja, klar.
Der war am Schluss bei Hansa. Er hatte ein Torwartproblem und er kam dann zu euch als Backup und haben wir das geklärt, Schifffahrthafen?
Ich glaube, er war sogar in dem Meisterjahr mit dabei.
Er war Meisterjahr dabei. Er hatte den Meisterjahr.
Ja, dann war er auch bei der Jubiläumsfeier. Da muss er auch dabei gewesen sein. Jörg Böhme, na klar.
Mit dem hast du auch Bier getrunken. Ja, nicht nur mit Kohlmann, auch mit meinem Cousin. Und die zweite Frage ist, wie ist das, wenn man als Ex-Dynamo in der Nähe von Wismut Aue wohnt, lebt, sich bewegt, und die wissen das ja wahrscheinlich, wird man da freundlich gegrüßt, täglich?
Ich sag mal so, ich laufe ja jetzt nicht mit Devotionalien des Vereins irgendwie rum.
Aber die ahnen das doch.
Gott sei Dank habe ich, wie gesagt, mehr auf mich aufmerksam gemacht mit der Kocke auf der Brust, also mit Hansa Rostock. Mit Dynamo verbinden mich gar nicht so viele, weil ich auch gar nicht so viele Spiele gemacht habe. Das wissen dann meistens nur so Dresdner, so Ur-Dresdner, die diese Bundesliga-Zeit miterlebt haben. Und und von daher habe ich da nicht so eine Schwierigkeit in den Aue. Zumal, jetzt schließt sich wieder der kleine Fußballkreis, dort ein Mann Trainer ist, mit dem ich beim HSV zusammengespielt habe, Pavel Dortchev. Also die Fußballwelt ist tatsächlich klein und in der Not beschützt mich Pavel dann vor wütenden Auer-Fans, die es aber nicht gibt. Die sind ganz lieb dort.
Trainer ist ein gutes Stichwort. Jetzt hat Dynamo ja den Thomas Stamm verpflichtet, einen jungen Mann aus Freiburg.
Ja.
Wie findest du denn diese Entscheidung?
Also sie hört sich erstmal gut an. Ich habe heute Morgen meinem alten Kumpel Stanislav Tschetschesow, ich soll alle schön grüßen hier in Dresden, die Nachricht weitergeleitet, und keine 30 Sekunden später hat er mich angerufen und hat gefragt, wer ist das? Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erklärt und so weiter und so fort. Und Stani beobachtet das auch immer aus der Ferne. Markus Anfang war ja ein alter Kumpel, ja, das heißt Kumpel, aber ein alter Mitspieler von ihm bei Wacker Innsbruck, wusste ich auch nicht, aber die haben mal zusammen gekickt, hab auch mal zwischendurch Grüße bestellt, die sind sogar zusammen Meister geworden.
Unter Joachim Löw.
Als Trainer, genau. Und da gibt's auch schöne Geschichten, die sind ja insolvent gegangen, und da hat Stani mir mal erzählt, die haben ein halbes Jahr wirklich ohne Geld gespielt. nur von dem gelebt, was sie hatten. Und sie hatten ein gemeinsames Ziel, sie wollten Meister werden und sie sind es geworden und haben tatsächlich, weil Wacker Innsbruck, wer fußballaffin ist in dem Bereich, der wird sich da auskennen, da gab es den FC Tirol und da gab es dann mal so Versuche, den Verein so ein bisschen zu kommerzialisieren und so, das ist nicht ganz gelungen und aus dieser Zeit stammen diese Anekdoten.
Also Markus Anfang ist sehr freundlich in Tirol begrüßt worden, als er dort mit Dynamo Trainingslager abgehalten hat, das hat man ihm nicht vergessen, das ja. Muss wirklich auch eine besondere Mannschaft gewesen sein.
Ja. Das hat erwähnt Stani auch immer wieder, dass das so damals mit Jogi Löw eine coole Truppe war. Wenn man sich die Bilder anguckt, ich habe ja auch über Stanislav im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ein paar Berichte machen dürfen und habe dann auch schnell gemerkt, dass er nicht nur hier in Dresden mit mir zusammengespielt hat, sondern auch in vielen anderen Vereinen vor und nach der Zeit hier in Dresden. Aber in Dresden hat man ihn ja auch nicht vergessen. Ne? Der
Leni. Was macht er aktuell?
Aktuell hat er mir gesagt, er war gerade in Moskau, renoviert seine Wohnung. Und ich will nicht sagen, dass er als Trainer bei Bayern München noch der geeigneteste wäre, der jetzt aktuell da für Ordnung und Ruhe sorgen könnte. Aber Stani sondiert Angebote, spielt ja auch in einer Liga. Sein letzter Verein war Ferencváros Budapest, es nicht so viele Vereine gibt, wo er dann nochmal zusagen würde, um zu sagen, ja, das mache ich jetzt nochmal als Cheftrainer. Da müssen Perspektiven stimmen, da müssen Bedingungen stimmen und so weiter und so fort. Da ist er dann, ich will nicht sagen wählerisch, aber da hat er so seine Prinzipien.
Du hattest vorhin Markus Anfang angesprochen. War der Zeitpunkt seiner Entlassung oder Beurlaubung zu spät oder war er viel zu spät oder war er vielleicht sogar zu früh?
Tja, das ist... wir sind ja mal alle schlauer, wenn wir aus der Kirche kommen, als wie wir reingehen. Diese Entlassung vom sportlichen Leiter, Geschäftsführer, ich weiß gar nicht, Becker, die war zu einem Zeitpunkt, die mich überraschte. Allerdings hätte ich konsequenterweise wahrscheinlich gesagt, um ein richtiges Zeichen zu setzen, dann gehen beide. Aber ich glaube, Dynamo bzw. Aufsichtsrat, ich will da keinem einen Vorwurf machen, aber ich glaube, die waren irgendwie selber nicht in der Lage, an ein Szenario zu denken, wo wir in der laufenden Saison noch einen neuen sportlichen Leiter brauchen und noch einen neuen Trainer. Weil es sah alles gut aus, ne? Und dann plötzlich brauchst du zwei Akteure, die sofort einschlagen. Ich glaube, da waren sie nicht drauf vorbereitet.
Aber jetzt kurz vor Schluss, das wäre jetzt nur noch mal was fürs Köpfchen gewesen, dort einen Effekt, einen schnellen zu erzielen. Aber eigentlich war es ja fast unmöglich, jetzt mit einer Trainerentlassung vier Spieltage vor Schluss dort noch mal was zu reißen, oder?
Ja gut, die Chance war da. Die Chance war da, wenn sie, ja, es war wirklich der allerletzte Strohhalm, da noch was zu machen. Aber es war auch, ich sage jetzt mal, wenn du dich innerlich entschlossen hast, den Trainer zu wechseln, war es jetzt auch der wohl überfälligste Zeitpunkt, es zu tun, weil dann ist dann auch schwer, lass ihn mal da am Ende noch die drei Spiele gewinnen und sie werden ja noch Vierter und es ist dann so eine Saison, ja, okay, knapp verpasst. Dann, was machst du dann mit Markus Anfang? Also irgendwo war jedem klar, jetzt muss er gehen.
Trainerwechsel, du hast das Spieler ja erlebt. Was macht ein Trainerwechsel eigentlich für eine Mannschaft aus? Was tut das? Rennt man dann als Spieler noch ein bisschen mehr, um sich anzubieten? Oder ist das einfach im Kopf ein Ding? Warum funktioniert sowas so oft?
Naja, Trainerwechsel, ich will das jetzt nicht vergleichen mit lässt dich scheiden und verliebst dich neu, aber es hat ein bisschen was davon, weil die Perspektiven desjenigen, der neu in diese Mannschaft kommt, ja eine andere ist, als wie es bislang vom alten Trainer war. So, der guckt auf die Spieler anders. Er wird das Gerüst behalten, Qualität wird sich immer durchsetzen, aber du hast natürlich dann plötzlich ein paar Spieler, die um ihren Stammplatz fürchten müssen. Ein paar Spieler, die plötzlich entdecken, dass der neue Trainer, der beachtet mich, der lässt mich jetzt nicht links liegen. Also so eine Entwicklung innerhalb einer Saison oder von mehreren Jahren ist ja immer insofern schwierig zu handeln, dass du als Trainer, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja mehr so ein Zirkusdirektor bist. Ne? Du musst alle irgendwie bei der Laune halten. So. Und wenn du da mal 3, 4 vergisst, die wachen dann auf und sagen, boah, ich habe jetzt wieder eine Chance. Ne? Ich glaube, Heiko Scholz hat es in der Pressekonferenz gesagt. Den Effekt gab es auch bei Dynamo Dresden.
Hanna.
Ja, genau. Blachodimos, ne?
Genau.
Ja. Und 1, 2 sind dann auch aufgewacht. Ne? Also die hatten im Grunde genommen schon innerlich abgeschlossen, haben gesagt, okay, das wird hier nichts mehr, ich muss nach neuen Vereinen Ausschau halten und dann plötzlich ist ja die Chance, wieder auf den Markt zu kommen, wieder Erfolge zu haben, wieder ein Stammspieler zu sein, da und gegeben und damit schaffst du ein neues Potenzial. Du kannst eine Mannschaft dann wieder auf ein anderes Level heben oder wieder dahin zurückbringen, wo sie vorher mal performt hat. Das ist dieser Effekt Trainerwechsel, den sich die Vereine erhoffen, der aber nicht immer aufgeht. Das ist da kann man gute und schlechte Beispiele für finden.
War der Ofen bei Dynamo zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon aus? Also wann haben die deiner Meinung nach realisiert, wir kommen hier aus der Sache nicht mehr raus? Das war jetzt nicht erst vor 3, 4 Wochen, dass die das realisiert haben, sondern ich denke schon, das ist schon ein paar Wochen länger her.
Ich habe jetzt nicht alle Spiele vollständig beobachtet von Dynamo Dresden, weil ich als MDR-Reporter auch in der 4. Liga und auch für andere Mannschaften noch Spiele kommentiere. Aber ich habe so ein paar Spiele in Erinnerung, wo du, wenn du die Ansetzung liest, sagst, okay, ich muss jetzt heute, was weiß ich, Halle gegen Bielefeld machen, aber Dynamo spielt gegen, ach, ja, die werden gewinnen. Und da gab es dann so 2, 3 Schlüsselerlebnisse, wo ich dann so nach meiner Arbeit dann plötzlich auf die Ergebnisse geguckt habe und gesagt, what? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich jetzt im Detail nicht an Spiele erinnern, aber ich spüre immer noch dieses Gefühl, mich überrascht oder mich selber erwischt zu haben, Dynamo in einen Sieg reingequatscht oder reingedacht zu haben, wo ich gesagt habe, ja, das werde ich schon machen. So. Und plötzlich verlieren die Tabellenplatz 1, dann sind sie 2. Dann rutschen sie so mal auf 3 und auf 4. Und dann denkst du, da kommen die, das hat so einen Negativlauf, da kommen die nicht mehr weg. Und dann war es tatsächlich so, da hast du ja fast schon auf jede Niederlage gewartet. Ich erinnere mich, es gab Saarbrücken, die kamen nach dem DFB-Pokalspiel hierher, wo alle gedacht haben, boah, die schießen mir aus dem Laden. Da gab es mal so ein kurzes Aufflackern gegen Lübeck.
7-2.
Und dann ging es aber auch nicht so in der Richtung weiter. Ne? Also gewinnt nicht sogar Dortmund 2 hier in Dresden so, also wo alles so Dinge so, wo man einfach von der Papierform Freiburg 2, wo der neue Trainer jetzt herkommt, haben die nicht auch gewonnen? Am Ende haben die alle gewonnen, ja. Ne? So, nee, jetzt ganz böse gesagt, aber das sind so Dinge gewesen, die haben mich überrascht. Und da habe ich dann, ich habe versucht in der Körpersprache mal zu gucken und mal zu analysieren, es sah eigentlich aus wie früher, aber irgendwie fehlte der Punch, die Überzeugung. Es waren viele Zweifel da, auch in den Gesichtern so, wo ich gesagt habe, wo kommt das her? Die hatten eigentlich alles. Und dann bist du ab und zu mal beim Training, versuchst da ein bisschen was rauszulesen. Nee, sah auch und hörte sich gut an, was die Spieler gesagt haben, wie die trainiert haben und so. Das ist schon irgendwas, was muss da unter der Oberfläche geschwelt haben, was dann irgendwie so zu einem Flächenbrand sich ausgeweitet hat.
Das heißt, Thomas Stamm mit den Leuten, die hier noch in Dresden bleiben, wird er sehr viel Arbeit haben. Es ist ja nur jemand, der bei Freiburg Zweite eher mit jüngeren Talenten gearbeitet hat. Jetzt bei Dynamo ist die Volksseele am Kochen rundherum. Denkst du, so jemand kriegt das hier hin? In so einem Haifischbecken?
Ja, irgendeiner muss es ja hinkriegen. Also wir bewegen uns immer noch in der 3. Liga und wir haben jetzt, ich sag mal so, wir sind nicht bei Bayern oder wir sind nicht bei Dortmund, wo das alles nochmal potenziert auf Bundesliga-Niveau viel, viel schärfer ist. Ich weiß, Dynamo ist ein heißes Umfeld. Hier wird alles diskutiert. Selbst ob jemand bunte Schnürsenkel in seinen Fußballschuhen trägt oder nicht. Das ist schwierig, aber der macht, ich kann ihn nicht einschätzen. Ich habe nur aus dem, was er so geleistet hat, die letzten beiden Jahre mit Freiburg, ich glaube einmal Tabellenzweiter, wenn ich mich nicht recht erinnere, und jetzt ist er Letzter geworden. Jetzt muss man aber so ein bisschen auch die Verhältnismäßigkeiten eines Trainers einer zweiten Mannschaft, eines Bundesligisten auch einschätzen. Also ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit. Was für ihn schwierig werden wird, ist genau das Gleiche, was auch Markus Anfang immer wieder, ich will nicht sagen, zum Verhängnis wurde, weil ich mich ja dafür ausgesprochen habe, dass es gut ist, ein Ziel zu formulieren. Es wird auf einen Zwei-Jahres-Plan hinauslaufen, denke ich. Es wird darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, wir gucken, was ist an Substanz da, was können wir jetzt schon tun, um die Mannschaft zu verstärken, weil sie haben ja aktuell kein gutes Scouting-System bei Dynamo, aber sie haben aktuell keinen, der jetzt Entscheidungen trifft. Also da muss auch schnell gehandelt werden. Und dann wird man auch, wie bei Markus Anfang sagen, im zweiten Jahr, ja, jetzt Butter bei den Fische, wie man in Norddeutschland sagt. Jetzt muss es hochgehen, weil du hast ja bei Dynamo Dresden, genau wie bei Hansa Rostock, du kannst ja nicht sagen, wir sind zufrieden, wie zum Beispiel der SC Verl, oder wir sind zufrieden mit der dritten Liga. 30.000 Zuschauer ist schön, aber im Grunde genommen sind das ja alles, ich will nicht sagen Bekloppte, die da hingehen, sondern es sind Fans, die, egal in welcher Liga Dynamo spielt, ins Stadion kommen, und das ist den Leuten Woche für Woche oder alle 14 Tage hoch anzurechnen, weil sie einen Verein lieben und so lieben, dass es natürlich auch schnell hier zu einem Pulverfass werden kann. Das, glaube ich, kennt er so A aus der Schweiz, er kommt doch aus der Schweiz, und B bei Freiburg vielleicht nur bedingt. Was auch für ihn sprechen könnte, ist die Tatsache, dass er sich innerlich so ein bisschen auch auf die Nachfolge von, ich hätte bald Volker Finke gesagt,
Christian Streich.
Von Christian Streich so innerlich vorbereitet hat nach seinem guten Jahr. Und er so, glaube ich, innerlich fühlt, jetzt muss ich mal eine große Mannschaft. Jetzt in Bundesliga ist oder ein Traditionsverein. Ich glaube, ohne jetzt viel zu viel rein zu interpretieren, ich glaube, das könnte passen, aber das haben wir bei vielen Trainern gesagt, haben wir auch bei Markus Anfang gesagt.
Würdest du mit der Mannschaft, die wir noch haben, neu angreifen, weil das Potenzial haben sie gezeigt, man müsste nur versuchen, es wieder komplett auszureizen? Oder würdest du einen kompletten Neuanfang machen und vielleicht um ein, zwei Spieler herumbauen, die halt zu Dresden gehören wie der Goldene Reiter? Ich denke an Stefan Kutschke, vielleicht Prollo im Tor, was weiß ich, Niklas Hauptmann, klar. Was würdest du machen?
Tja, das ist wirklich schwer zu beantworten. Am besten oder am schönsten sind die Aufstiege, mit denen man nicht rechnet, ne? Und toll wäre natürlich, wenn man ja sagt, okay, wir gucken mal, was hier so gehauen und gestochen ist. Aber im Grunde genommen hat Dynamo keine Zeit zu verlieren, um nicht schnellstmöglichst wieder in die zweite Liga zu kommen. Mein Credo ist ja nach wie vor, man muss es den Vereinen ja auch irgendwie mal, vielleicht auch irgendwann mal einreden, genauso wie der Traum vom Europapokal. Hansa Rostock und Dynamo Dresden haben das Potenzial, Union Berlin hat es vorgemacht, klar, es ist ein Hauptstadtclub, aber sie können erste Liga spielen, beziehungsweise müssten ein dauerhafter Zweitligist sein. Und das ist etwas, was mir manchmal so ein bisschen an der Herangehensweise fehlt. 30.000 Zuschauer, das muss man sich mal, da würde der VfL Wolfsburg, will damit sagen, das Umfeld ist grandios, die Akademie ist Weltklasse, schon fast wieder zu klein, der Verein berauscht sich manchmal auch so mit seiner aktuellen Situation, wo man sagt, ach Mensch, so mal ein bisschen größer noch denken, ohne wahnsinnig zu werden, aber einfach zu sagen, wir sind mal Bundesligist gewesen und jetzt sind wir Drittligist, klar, wir haben Stadion voll, aber das nicht, weil wir guten Fußball spielen, sondern oder erfolgreichen Fußball im Sinne der Ligen, sondern die Leute kommen, weil sie den Verein so lieben.
Hm. Müssen wir noch über einen reden? Tim Schreiber, neuer Torwart, verpflichtet, DFB-Pokalheld, Saarbrücken, jetzt kommt er, wird er von RB Leipzig gekauft, eine gute Verpflichtung?
Darf ich dich berichtigen? Von RB Leipzig, der hat noch Vertrag bei RB Leipzig bis 2025 und müsste, wenn er jetzt von Dynamo Dresden gekauft worden ist, müsste eine Ablösesumme an RB Leipzig fließen, weil das war sein
noch nicht offiziell.
Heimatverein. Ja, da könnte man den Herrn Ehlich mal fragen, der ja da nach wie vor zu tun hat, was Tim Schreiber dann gekostet hat. Es wird laut Marktwert, glaube ich, 500.000. So viel wird es am Ende nicht sein. Aber
Die Rede ist von 150.000 bis 100.000
im Bereich. Ja, ich glaube, RB Leipzig kann da in der Beziehung schon großzügiger sein als vielleicht ein anderer Verein. Aber
man wollte sicherlich auch dem Freitaler einen Herzenswunsch erfüllen, wenn er unbedingt nach Dresden wollte.
Das ist so, das weiß ich gar nicht. Aber wenn ihr das so recherchiert habt, dann gehe ich doch mal davon aus, dass ein Freitaler als Sachse zurück will. Und ich glaube, wenn man im Umkreis von Dresden geboren ist, da fließt schwarz-gelbes Blut in den Adern. Und da, ich glaube schon, auch wenn er nie für den Verein gespielt hat, er hat bei Borea seine Ausbildung gemacht, ne?
Er hat wohl mal kurz bei Dynamo gespielt, ist aber dann als Feldspieler durchgefallen.
Ach so.
Und ist aber dann als Torwart entdeckt worden, also mal bei einem Hallenturnier irgendwie aushelfen musste. Warum und da nicht? Hat die Leipziger gesagt, den krallen wir uns, den machen wir zum Torwart. Ja. Gute Entscheidung.
Ja. Ja, der ist noch jung. Er hat auch Stanislav im Vornamen, der allerdings nichts mit unserem gerade besprochenen Stani Tschetschesow zu tun hat, sondern es hat irgendeinen Grund, ich glaube in der Familie mit dem Großvater, also ich habe das mal recherchiert, als ich mal ein Spiel von Halle kommentieren musste, wo er mal aushelfen durfte oder beziehungsweise mal im Tor stand in einem Vorbereitungsspiel war das. Daher ist mir das noch so im Kopf.
Das musst du Tschetschesow mal schreiben. Dynamo hat einen neuen Stani.
Ja, genau. Naja, lassen ihn erstmal ankommen und dann mal ein paar Spiele machen und dann, dann werde ich ihm das. Der Sohn von Stanislav Tschetschesow spielt übrigens auch im Tor. Heißt ja auch Stanislav.
Auch Tschetschesow.
Und auch Tschetschesow, genau. Und spielt in der zweiten Liga, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in Russland. Und insofern Schreiber gute Entscheidung, würde ich sagen. Wird sein Weg sicherlich machen. Torhüter, glaube ich, sind gern gesehen, weil wenn ich richtig geguckt habe, hat ja gar keiner von denen noch einen Vertrag. Weder Broll noch Triljaccia noch Mesenhöhler, also Torwart.
Auch Erik Herrmann nicht.
Hm. Ach so, auch nicht, ja. Ja, also von daher herzlich willkommen. Da hat er zumindest schon mal die Nummer 1 hinten auf dem Rücken, gehe ich von aus.
Ist auch ein guter Torwart, finde ich. Er hat in den jungen Jahren in Saarbrücken ja übernommen, aushilfsweise, und hat aber Nerven und Leistung gezeigt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter. Da bin ich optimistisch.
Hat sich auch in Kiel, auch in Halle.
In Kiel hat er gespielt, in Halle auch, ja. Und drücken wir ihm die Daumen. Also er hat es verdient, hier eine Chance zu bekommen. Und warum nicht nahe der Heimat?
Du hast Halle angesprochen. Halle abgestiegen, Dynamo nicht aufgestiegen, Union im Abwärtsstrudel, Rostock im Abwärtsstrudel.
Gut,
Magdeburg hat es geschafft, hat einen Klassenerhalt. Aber wann sehen wir mal wieder einen Schritt nach oben im Ostfußball?
Ja, ich muss ja sagen, wenn wir ehrlich sind, das, was Union geleistet hat, ist ja sensationell. In der Champions League aufzulaufen, mit quasi eigenen Mitteln ein Stadion zu bauen und mit einem Trainer da in so eine Euphoriewelle reinzukommen und die Bundesliga aufzumischen und wie gesagt, Champions League, wie geht das heutzutage noch? Das schien doch fast unmöglich, aber Union hat es dann vorgemacht. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel, jetzt mal abgesehen von RB Leipzig, was den Osten anbetrifft, Man muss hart arbeiten für den Erfolg. Das sieht man jetzt bei Union, das auch ähnlich wie viele Verläufe eines Vereins. Man dort aufpassen muss, dass es nicht zu einem richtigen Abwärtsstrudel geht, kommt. Denn man sieht es an Schalke, es ist auch schwer in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Ne? Und wann sehen wir, Magdeburg freut mich, dass die das geschafft haben. Kontinuität, Trainer, Tietz, zeigt sich da auch eine gute Auswahl an Spielern. Man muss immer auf Mentalität achten, wie bewegen sie sich im Mannschaftsgefüge. Und auch wenn es jetzt aktuell so vielleicht scheint, also insgesamt muss ich sagen, die vierte Liga hat jetzt mit Halle, mal gucken, was alles noch passiert, jemanden, der jahrelang oder seit Bestehen, glaube ich, hat Halle in der dritten Liga gespielt, mal jemanden auffängt, der auch schlechte Entscheidungen getroffen hat, kann man ja im Nachhinein so sagen. Und da muss Daniel Mayer ist da jetzt am Wirken und mit dem Trainer Reisinger und Daniel Mayer kenne ich so ein bisschen aus der Doku, die ich gemacht habe, weil er war damals der U19-Trainer von RB Leipzig. Und da muss ich sagen, ich kenne seinen Ehrgeiz, ich kenne seine Herangehensweise ich hoffe, dass Halle sich stabilisiert. Ich hoffe, dass Hansa Rostock stabil zweite Liga spielt. Ich hoffe, dass Dynamo den Schritt geht. Wir hatten es in den letzten 20 Jahren ja immer mal, dass es gereicht hat für die zweite Liga. Dann ist es aber das Problem, dass es in der zweiten Liga eben auch weitergehen muss, dass man nicht immer nur dann gleich gegen den Abstieg spielt. Solche Gedanken sollte man auch im Hinterkopf haben, wenn man Spieler verpflichtet. Wer kann mir in der zweiten Liga weiterhelfen? Ja, wen haben wir noch? Aue ist gut dabei in der dritten Liga, war auch jahrelang Zweitligist. Die werden sicherlich auch wieder einen neuen Anlauf unternehmen. Insgesamt ist mir da nicht bange, was den Ostfußball anbetrifft.
Aber bist du froh, dass dieser Kelch mit diesem direkten Relegationsduell Dynamo gegen Hansa an uns vorübergegangen ist?
Ehrlich gesagt ja, aber da auch aus einer gewissen Angst davor, was alles so in so einem Umfeld so eines Fußballspiels passiert, das ist ja mittlerweile nicht mehr so schön, denn beide Fanlager, die sich mal richtig gut verstanden haben, sollten doch mal wieder aufeinander zugeben, wenn uns jetzt in der dritten Liga, wenn wir uns da wieder begegnen sollten, da ich wünsche mir das. Ich kenne noch die Zeiten, als ich selber gespielt habe, da waren das richtige Fanfreundschaften, da waren Hunderte von Dynamo-Fans morgens am Strand in Warnemünde und dann ist man gemeinsam zum Spiel und da gab es dann irgendwann mal einen Auslöser, auch aus den 90er Jahren, der dann irgendwie dazu geführt hat. Es ist schade. Ich finde gerade so Ostvereine sollten nicht konkurrieren, sie sollten sich einfach unterstützen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Flo, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Hoffen wir, dass die Prognosen, die Wünsche auch sich erfüllen. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht mal wieder hier.
Gerne doch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, und wenn du wirklich mal einen Fisch fangen solltest in Oberwiesenthal, mach ein Bild und schick mir es rüber, okay?
Absolut, das mache ich. Tschüss, danke.
Pressing, der DNN Fußball Talk.